NZZ Geopolitik.
Es ist Ende Juli, auf dem Kaspischen Meer nahe des russischen Hafens Astrachan. Anna, ein iranisches Frachtschiff, ist von dort aus unterwegs über das Kaspische Binnenmeer Richtung Süden ans andere Ufer zum Hafen Bandar Ansari in Iran. Plötzlich eine Explosion. Das Schiff geht in Flammen auf. Eine Drohne hat das Schiff getroffen. Ja, und das Überraschende daran, es war keine amerikanische, keine israelische, sondern eine ukrainische Langstreckendrohne, die den iranischen Frachter getroffen hat.
Turning now to Ukraine, some insane developments, again, not getting nearly the coverage that it deserves here.
Ein Novum, das für Diskussionen sorgte.
A Ukrainian attack on an Iranian commercial vessel in the Caspian Sea.
Iran has summoned Ukraine's diplomatic chief of mission.
Große Aufregung rund den Globus.
Iran is accusing Kyiv of trying to expand a war beyond its borders.
Iran spricht in einer schriftlichen Stellungnahme von einem, Zitat, Akt der Aggression, der die Flammen des Krieges weiter anfachen könnte und droht mit, Zitat, nicht vorhersehbaren Folgen für die Ukraine. Sascha, dass Russland und Iran Buddies sind, ist bekannt. Aber dass die Ukraine jetzt direkt den Iran angreift, das ist neu.
Ja, das ist eine neue Qualität, ein direkter Angriff auf iranische Schiffe. Ich glaube, es war sogar mehr als nur eins in dieser Nacht. Aber was wichtig ist, um es hier zu verstehen, dass der Iran seit Jahren Russland mit Drohnen und Drohnenteilen und auch mit Raketen versorgt. Mhm. Also die Ukrainer in meiner Meinung eigentlich sehr, sehr geduldig über Jahre sich das Ganze angeschaut haben und erst jetzt, dieses Jahr im Juli, dazu gekommen sind zu sagen, wir unterbinden das, wenn nötig, mit Gewalt. Der Vorfall zeigt halt auch, dass die Ukraine jetzt im Jahr 2026 zum einen die Fähigkeiten hat, im Kaspischen Meer zuzuschlagen, über große Entfernungen zu wirken, präzise zu wirken, wie wir es ja gesehen haben, auf ein Schiff, das sich bewegt. Das ist militärisch gesprochen nicht ganz leicht. Aber auch, dass es den politischen Willen hat, russische Freunde, russische Alliierte dort anzugreifen, wo Russland Macht und politische Positionen aus seinen Freundschaften, aus seinen Partnerschaften bezieht. Und der Vorfall im Kaspischen Meer zeigt sehr deutlich, dass die beiden Kriege sich nicht mehr voneinander trennen lassen und dass sie immer mehr Schauplätze, noch immer mehr Akteure hineinziehen.
Ja, und das ist NZZ Geopolitik, das große Ganze verstehen. Mein Name ist Marlin Oehler. Immer stärker scheinen sich der Iran-Krieg und der Ukraine-Krieg zu überschneiden. Wie genau und ob die beiden Kriege zu einem globalen Kriegsschauplatz verschmelzen, bespreche ich heute mit Sascha Bruchmann. Er ist Militär- und Sicherheitsexperte beim International Institute for Strategic Studies, kurz dem IISS, im Büro in Bahrain. Hallo Sascha, ich grüße dich.
Hallo Marin.
Nun, der Angriff der Ukrainer im Kaspischen Meer beschäftigt die Iraner jedenfalls sehr. Hier auf Channel 3 im iranischen Staatsfernsehen wird in einer Talkshow über den ukrainischen Drohnenangriff auf den iranischen Frachter im Kaspischen Meer gesprochen, nur einen Tag nach dem Vorfall. Der Fernsehmoderator sagt, es sei doch klar, dass die Ukraine für diesen Angriff hart bezahlen müsse, eine scharfe Antwort Teherans müsse da folgen. Und der Militärexperte in der Show sagt, ja, unbedingt, und betont, iranische Raketen könnten problemlos die Ukraine erreichen. Zudem drohte, dass bei einer Fortführung des Konflikts auch Ziele in Bulgarien oder die US-Militärbasis auf der Insel Diego Garcia ins Visier genommen werden könnte. Klar, das ist Staatsrhetorik, macht doch aber auch die Verärgerung in Teheran deutlich. Und man fragt sich, Sascha, warum geht die Ukraine dieses Risiko ein?
Ich würde die Frage eigentlich umdrehen. Was ist denn das Risiko, nicht zu handeln? Denn die Iraner und die Russen produzieren zusammen Waffen, die jeden Tag in der Ukraine eingesetzt werden. Ich glaube, die letzten Zahlen, die ich gesehen habe, waren Tausende von diesen Shahed-Geran-Drohnen, also was die Iraner Shahed nennen, gerade die Shahed 136. Die Russen haben die kopiert, die heißt Geran. Das gab damals einen knapp 2 Milliarden Dollar Vertrag zwischen den Russen und den Iranern. Die Russen haben jetzt ihre eigene Fabrik gebaut in Alubaga. schießen Tausende dieser Drohnen jeden Monat auf die Ukraine. Sie haben 5.000, 6.000 pro Monat gelesen. Das kommt im Durchschnitt auf 200 pro Nacht. Das heißt, 200 dieser russisch-iranischen Drohnen gehen auf die Ukraine jede Nacht. Mhm. Und da diese Drohnen militärisch, also gegen andere militärische Ziele nur einen gewissen Stellenwert haben, gehen sie vor allem auf Städte. Das sind genau diese Drohnen, mit denen die Russen im Winter Umspannwerke angreifen, damit in Großstädten der Strom ausfällt und Hunderttausende Ukrainer erfrieren. Oder zumindest, das ist die Strategie und das Ziel der Russen. Also diese Verbindungslinie, diese Supply Chain anzugreifen, mit denen die Russen dann Tausende dieser Drohnen jeden Monat bauen können, ist wahrscheinlich ein kleineres Risiko, als sie endlos funktionieren zu lassen.
Okay. Aber dann stellt sich doch immer noch die Frage, warum jetzt?
Warum jetzt? Weil zum Beispiel, die Ukraine hat erst in 2025/26 angefangen, ihre eigenen Langstreckendrohnen, ihre eigenen Raketen zu bauen. Und dann fängt man natürlich nicht an mit Hunderten oder mit Tausenden von denen, sondern am Anfang hat man nur 1, 2, 3, 4, 5 zur Verfügung. Und dann gibt es Hochwertziele, die zuerst angegriffen werden müssen. Mhm. Und wir sehen aber jetzt, gerade im Sommer 2026, dass die Ukraine immer mehr Kapazität hat von ihrem eigenen Nachrichtenwesen, ihrem eigenen militärischen Nachrichtenwesen, diese Ziele, dieses, was wir Targeting nennen, dort durchzuführen.
Ja.
Und jetzt war einfach die Zeit reif dafür.
Also das heißt, man war technologisch jetzt auf der Höhe.
Ja.
Was gibt es denn für geopolitische noch Argumente? Also ist es ein guter Zeitpunkt, weil Iran eben selber jetzt in den Krieg verwickelt ist? Oder weil man Trump eine Gefälligkeit machen wollte und zeigen, man ist da wirklich auf Seite der NATO?
Ich denke, der Wert einer solchen Operation jetzt gerade auch, da die Amerikaner mit dem Iran hadern, dann auch mit diesen Drohnen hadern, ist natürlich etwas größer geworden. Ich glaube aber trotzdem, ultimativ, letzten Endes, werden die Ukrainer sich darum kümmern, wie sie diesen Krieg gewinnen. Mhm. Aber es ist natürlich ein kleiner Bonus dann, wenn jetzt noch die Amerikaner um die Ecke kommen und sagen, oh, danke übrigens. Aber ich glaube nicht, dass es der ausschlaggebende Punkt dafür war.
Mich würde an dieser Stelle noch interessieren, deine Einschätzung, also neben der rhetorischen im iranischen Staatsfernsehen, welches reale Risiko besteht oder bestand denn für eine iranische Vergeltungsmaßnahme an der Ukraine?
Das Risiko war nicht null. Und die Iraner sind bereit, militärisch zu reagieren. Und das stimmt übrigens auch, was er gesagt hat im Fernsehen. Er hat Drohnen und er hat Raketen, die aus dem Iran heraus die Ukraine erreichen können. Das haben sie uns gezeigt während des Krieges. Das stimmt. Die Frage ist, ob es ihnen das wert ist, jetzt noch eine neue Konfliktpartei sozusagen gegen sich zu ziehen und ob es ihnen die Raketen wert sind. Mhm. Ich bin nicht sicher, ob sie derzeit Raketen produzieren können. Also es ist ein sehr wichtiges Asset. Und was sie zurzeit nicht ersetzen können. Aber das sei jetzt mal dahingestellt. Politisch und militärisch sind sie absolut in der Lage, gegen Ukraine und ukrainische Interessen zu agieren. Mhm. Ich würde auch nicht ausschließen, dass die ganze Situation vorbei ist. Der Iran hat überall auf der Welt seine Agenten und seine Netzwerke. Ob das jetzt über Hezbollah oder organisierte Kriminalität ist, Angriffe auf Botschaften, Angriffe auf ukrainische Interessen, irgendwo auf der Welt sind absolut noch im Spiel. Die Russen machen das gerade in Europa. Mit Sabotage, mit gezielten Tötungen, mit Drohnen. Ich sehe keinen Grund, warum der Iran das vielleicht nicht machen würde. Mhm. Also ich bin noch nicht überzeugt, dass es auch noch nicht vorbei ist, nur weil keine Rakete geflogen ist. Dass der Iran und die Ukraine politisch voneinander wegdriften und dass es hier zu einem Konflikt kommen kann, halte ich immer noch für möglich. Auch wenn es vielleicht nicht ist, was damals angedroht wurde, Raketen auf Odessa.
Mhm. Also da werden wir auch bei der These eben, dass diese beiden Kriege zunehmend sich verzahnen. Auch Zelensky hat das nach den Angriffen im Kaspischen Meer angesprochen. In einer Rede an die Nation, die er täglich hält, am 25. Juli. Da spricht er auch über Erkenntnisse seines Geheimdienstes.
Amerikanischen військових об'єктів, в подальшому такі знімки опиняються у Ірану.
Dass der Geheimdienst eben herausgefunden hat, dass die Russen aktiv mit Satelliten die Golfstaaten überwachen und vor allem die amerikanischen Militäreinrichtungen, die da vor Ort sind. Und wichtig, er berichtet weiter, dass diese Bilder anschließend in Iran auftauchten. Also es bestehe ein eindeutiger Zusammenhang zwischen den russischen Satellitenbildern dieser Standorte und den iranischen Angriffen.
Ja.
Worauf will Zelensky da hinaus, Sascha?
Ja. Die Ukrainer beobachten die russischen Satelliten, weil sie gelernt haben und jetzt verstehen, wenn ein russischer Satellit oder eine Konstellation über einem bestimmten militärischen Ziel ist, dann hagelt es 24 oder 48 Stunden später Gleitbomben oder Raketen. Und Zelensky hat den Golfstaaten gesagt, das ist genau das, was wir gesehen haben, was hier passiert ist. Zelensky hat das, glaube ich, in Riad gesagt und hat den Golfstaaten gesagt, wir haben die russischen Satelliten beobachtet. Wir haben gesehen, dass sie militärische und zivile Ziele, also Öl- und Gasförderstätten, ausspioniert haben. Und 48 Stunden später gehen iranische Raketen und Drohnen auf dies nieder. Deutlich präziser als das, was die Iraner ohne Satellitenbilder zum Beispiel in den Kriegen 2024 und 2025 selbst hinbekommen haben. Mhm. Also Zelensky sagt, ich habe Beweise dafür, dass das russische Satellitenbilder sind, die dazu geführt haben, dass der Iran seine Raketen und Drohnen viel, viel besser einsetzen kann. Ja. Und der Iran hat keine eigenen Satelliten, außer es gibt Gerüchte, aber das ist noch nicht ganz bestätigt, dass die Chinesen ihnen vielleicht sozusagen einen Satelliten geleased hätten oder ich weiß nicht, wie man das geopolitisch am besten beschreiben kann, aber dass sie einen zur Verfügung oder Ergebnisse zur Verfügung stellen. Ja. Aber es kommt ja auf dieselbe grundlegende strategische Idee, Russland und China helfen dem Iran.
Mhm. Also wie würdest du denn dieses Militärbündnis Russland-Iran beschreiben? Also ich meine, wir sehen jetzt in beiden Konflikten, oder spielt das eine Rolle? Ja. Sind das echte Verbündete oder ist das doch eher zweckmäßig? Wie schätzt du das ein?
Es ist eine sehr müßige Debatte über das, sind sie Verbündete oder nicht. Ich glaube schon, dass sie es sind. Die Debatte unter den Experten ist immer darauf, würden sie zusammen kämpfen? Und sie kämpfen ja nicht zusammen. Es ist ja nicht ein Iraner in der Ukraine auf dem Schlachtfeld und keine russischen Piloten in iranischen Jets oder irgend sowas. Aber so würde auch die NATO im Zweifelsfall nicht funktionieren. Mhm. NATO, der Bündnisfall, sagt ja auch nur, dass Angriff von auf einen gegen alle gewertet. Yeah. Aber dann kann jeder Staat selber entscheiden, ob er Truppen sendet. Mhm. Aber daran sozusagen festzumachen, dass der Iran und Russland kein Bündnis haben. Die unterstützen sich seit Jahren in Drohnen, tausende von Drohnen, was die komplette strategische Kriegsführung der Russen basiert auf diesen Drohnen und den Raketen. Der Iran hat den Russen Raketen gegeben und seit Jahrzehnten gibt Russland Iran militärische Technologie. Also beide Staaten stehen geopolitisch überhaupt nur in ihrer Position, Iran als Raketen- und Drohnenmacht. Teilweise, weil da russisches Wissen und weil russische Technologie mit da drin ist. Also klar helfen die sich. Es sind halt nicht komplett kompatibel. Beide exportieren Öl. Das sind halt keine kompatiblen Wirtschaften, wo man viel Handel mitmachen kann. Aber wo sie es können, hängen sie zusammen, weil sie wissen, entweder sie hängen zusammen oder sie hängen alleine.
Mhm. Du hast vorhin die Chinesen noch angesprochen. Ich meine, wenn es um diese Militärkooperation geht, spielt auch China eine doch nicht ganz so unterschätzende Rolle. Also gerade auch bei diesem chinesischen Satellitensystem, zu dem Iran vermutlich auch Zugang hat.
Ja, also es gibt zum einen die Vermutung, dass Baidu, das chinesische Äquivalent zu GPS oder das russische GLONASS, dass die Chinesen das zur Verfügung stellen, natürlich die Amerikaner, die GPS, so wie wir es kennen, so wie du und ich, wenn wir es auf dem Handy nutzen, auf Google Maps oder auf Uber, das sind amerikanische Satelliten. Mhm. Die blockieren jetzt natürlich oder versuchen die Russen und die Iraner davon zu trennen.
Klar, ja.
Die Chinesen haben ihr eigenes System Baidu und das nutzen die Iraner, um hier präzise in Bahrain oder in den Vereinigten Arabischen Emiraten oder Israel die Drohnen und die Raketen zu landen. Die andere Seite ist, als die Amerikaner hier sozusagen ihre Luftmacht aufgebaut haben im Januar und Februar, haben die Chinesen Bilder auf Social Media gestellt, Satellitenbilder mit, die haben gesagt AI, aber es ist einfach annotiert. Mhm. Also die haben dann eine kleine rote Rechtecke drum gefahren und haben gesagt, das ist das Flugzeug, das ist dieses Modell und das tut das. Haben sozusagen der Welt gezeigt, dass die Amerikaner hier sich hier auf einen Krieg vorbereiten. Mhm. Und den Iranern gezeigt, auf welchen Basen im Golf die wichtigen Flugzeuge sind. Zum Beispiel, da war ein Bild, das hat gezeigt, eine Boeing E-3 Sentry. Die hast du gesehen auf der Prince Sultan Airbase. Die sitzt außerhalb von Riyadh, eine Stunde zu fahren. Dort haben die Amerikaner diese geparkt. Die sind extrem wichtig, weil man mit denen, wenn das Radar in der Luft ist, hunderte Kilometer weit sehen kann und die komplette Serie von Luftangriffen koordinieren kann. Die sehen von iranischen Raketen und Drohnen zu Fliegern, allem, was in der Luft ist und teilweise auch, was am Boden ist. Und so eine wurde auf der Prince Sultan Airbase von einer Drohne getroffen und zerstört. Die kosten hunderte Millionen. Und einen Tag sieht man halt auf diesem Misa Vision, auf diesem chinesischen Social Media Account, diese Bilder. Und am nächsten Tag sehe ich halt eine Boeing E-3 Sentry. Und der Flieger wurde genau dort getroffen, wo das Radar auf dem Rücken des Fliegers angeschweißt wurde.
Mhm. Würdest du sagen, dieses Engagement der Chinesen, das hat zugenommen, auf Seiten Russlands und Irans seit Epic Fury?
Ja, die Russen nutzen ja mittlerweile auch Millionen von diesen kleineren Drohnen, diesen FPV-Drohnen, diesen Quadcoptern, die diesen Krieg in der Ukraine so geprägt haben. Alle diese Motoren, diese kleinen Elektromotoren, die werden in China gemacht. Mhm. Also wir sehen ganz, ganz deutlich in der industriellen Supply Chain, in dieser Lieferkette für die Drohnen, klein bis groß, Flugcomputer, auch diese Drohnen brauchen kleine Flugcomputer, wo Chips zusammengepackt werden, dass die Vibrationen überstehen können, an das dann diese Drohnen reinfliegen. Aber Und vielleicht auch ganz interessant, ist der Raketentreibstoff, den die Iraner nutzen für ihre Raketen. Letztes Jahr, ich glaube, es war im April 2025, ist in Bandar Abbas der Teil des Hafens explodiert. Riesengroße Explosion, damals auch groß auf den, in den Medien, sozialen Medien. Das nannten die Iraner Bandar Zin, den chinesischen Hafen. Mhm. Dort haben die Raketentreibstoff reingeschmuggelt. Der wurde dann im Sommer bei 30, 40, 50 Grad schlecht gehandelt und ist dann dort explodiert. Aber seitdem wissen wir eigentlich, dass auch der Treibstoff in den Raketen, der uns hier in den Golfstaaten angegriffen hat, zumindest teilweise aus China kommt. Mhm. Also unten an der Rakete der Treibstoff und oben, was die Rakete präzise macht, was ist beide chinesisch.
Ja, okay. Also es hilft auch ganz klar bei der Umgehung der Sanktionen, oder? Für beide Länder, Iran
Absolut.
Und Russland.
Gerade der Treibstoff, gerade dieses Treibstoff, sagt er, das wurde geschmuggelt.
Also gut, man sieht in dieser militärisch-technologischen Zusammenarbeit und Kooperation eben stark diese zunehmende Verzahnung der beiden Konfliktfelder, Ukraine und Iran-Krieg. Du hast vorhin schon angesprochen, eben die Ukraine bietet ihre Unterstützung den Golfstaaten ja auch an, um da mitzuhelfen. Auch das ein klarer Hinweis oder für die Verzahnung dieser beiden Konflikte, könnte man sagen.
Ja.
Wie wird das am Golf denn aufgenommen, diese Unterstützung?
Russland ist ein gern gesehener Partner hier im Golf. Die Golfstaaten haben gute, lange Beziehungen zur Sowjetunion und zu Russland. Und die Russen haben einen diplomatischen Dienst, der sehr viel besser strukturiert ist als viele westliche Dienste. Die haben Arabisten, die studieren Arabisch und die bleiben hier, machen ihre ganze Karriere. Westliche Diplomaten rotieren ja alle 2 Jahre raus. Die Ukrainer haben lange versucht, sich besser mit den Golfstaaten zu stellen. Aber es hat nie funktioniert, bis zu diesem Krieg jetzt, dieses Jahr. Weil die Ukrainer haben gelernt, diese Gerandrohnen zu Tausenden abzufangen, die hier im Golf so viel Schaden verursacht hat. Und die Golfstaaten haben gesagt, hey, könnt ihr uns helfen, gerade mit dieser Drohnenabwehr? Mhm. Die Amerikaner, die Israelis sind die Besten in der Raketenabwehr, die Ukrainer sind mittlerweile die Besten auf der Welt in der Drohnenabwehr. Mhm. Und Zelensky war hier, März, April, hat Verträge unterschrieben mit Saudi-Arabien, den Vereinigten Arabischen Emiraten, Katar und ich glaube später auch noch mit Kuwait. Er war aber auch in anderen Staaten. Er war in Syrien, der war in Jordanien, der war überall. Jeder hat Interesse, weil alle verstehen, dass diese Drohnen nicht weggehen. Das ist die Zukunft der Kriegsführung oder ein Teil der Zukunft der Kriegsführung, würde ich sagen. Mhm. Und die Ukrainer haben natürlich einen Pfund da zu sagen, wir sind die Besten, dieses Zeug abzufangen. Wir wissen, wie wir die Radare ausrichten müssen. Wir wissen, wie wir die Netzwerke, das ist ja auch viel AI, also da geht es um Algorithmen, wie Radare sowas wahrnehmen. Die haben diese ganzen kleinen technischen Details, die unsichtbar sind, gelernt. Und sie haben Interceptor-Drohnen gebaut. Also Drohnen, die in andere Drohnen hineinschlagen und die damit zerstören. Und das ist derzeit das, was hier zum Beispiel die Golfstaaten wollen. Weil es macht einen Riesenunterschied, ob mir die Ukrainer eine 3.000-Dollar-Drohne verkaufen oder ob ich eine Patriot opfern muss für 4 Millionen.
Also diese asymmetrische Kriegsführung. Ne?
Genau. Und die Ukrainer machen das nochmal asymmetrischer. Also wenn wir sagen, die Patriot kostet 4 Millionen und manchmal kommen die Iraner durch und kriegen eine Drohne auf ein Hochwertziel, und dann muss jemand sie verteidigen und so eine 4 Millionen Patriot opfern. Ja. Wenn ich dann aber eine 3.000-Dollar-Drohne von den Ukrainern habe, kann ich wiederum verteidigen und bleib im Spiel.
Ja. Aber du hast vorhin gesagt, die Golfstaaten haben traditionell gute Beziehungen zu Russland. Ja. Gibt es keinen Ärger, wenn sie jetzt mit den Ukrainern quasi zusammenspannen, um iranische Raketen abzufangen oder Drohnen?
Es gibt Ärger, aber hier wird das diplomatische Spiel gespielt. Wladimir Putin und Mohammed bin Zayed sind persönliche Freunde. Über OPEC müssen mehr oder weniger die Golfstaaten und Russland zusammenarbeiten, denn hier werden die Ölpreise zusammen ausgefochten und die Lieferquoten. Mhm. Also es gibt immer noch Dinge, die die Russen und die Golfstaaten zusammenbinden. Es gibt Kräfte, die sie auseinandertreiben. Und natürlich haben die Russen ein Interesse daran, zu versuchen, die Beziehungen zu kitten, selbst wenn sie mit dem Iran zusammenhängen. Mhm. Und es ist leider auch nicht so, dass jetzt sozusagen die Ukrainer helfen jetzt den Golfstaaten, den Krieg zu bestehen. Deswegen schwingen die Golfstaaten pro-ukrainisch oder so. Mhm. Es ist alles nicht einfach. Die kommen vielleicht kulturell nicht miteinander aus. Oder es gibt halt einfach die Frage, wie viele russische Advisor und russische Militärattachés sind in dem Land und können die Ukrainer die beste Technologie, die besten Algorithmen, die besten Software an dieses Land geben, oder müssen sie sozusagen ein bisschen was zurückhalten, weil sie Angst haben, dass die Technologie an Russland abwandert?
Aber was hat die Ukraine denn davon, wenn sie die Golfstaaten jetzt unterstützt? Die brauchen ja auch einen Nutzen davon.
Na, die Golfstaaten haben Kapital. Mhm. Die Ukraine ist ein Staat, der finanziell von der Unterstützung größtenteils Europäer abhängig ist. Aber das ist natürlich auch eine Möglichkeit, nach dem Krieg ein Exportpartner zu werden. Das ist eine Möglichkeit, Energie zu bekommen, Öl und Gas aus dem Nahen Osten. Mhm. sich in Kiew Gedanken machen, was passiert denn danach oder was passiert denn, haben wir Alternativen, können wir eine Alternative aufbauen, falls uns irgendwann mal wieder ein Viktor Orban das EU-Paket für 2 Jahre blockiert oder sowas. Ja. Die sind ja im Krieg, die haben ja nicht den Luxus zu sagen, na, dann nehmen wir einen Kredit auf, weil in 2 Jahren können wir tot sein. Also man muss ja diese Hedge-Strategie schon zur Anwendung bringen und das machen die Ukrainer auch ganz intelligent hier.
Also Sascha, du hast mir jetzt schön erklärt, so diese ganze Verzahnung eben der beiden Kriege jetzt auf technologisch-militärischem Feld, auch diplomatisch, wie da neue Allianzen geschmiedet werden. Gibt es auch neue Kriegsschauplätze? Also weiten sich die beiden oder verzahnen sich die beiden Konflikte auch in neuen Kriegsschauplätzen?
Also ich glaube, gerade jetzt, da wir so eine interessante Phase in dem Ukraine-Krieg eintreten, wo die Russen immer mehr Soldaten verlieren, dass die Ukrainer alles dran setzen werden, weiterhin das wirtschaftliche System und die Lieferketten der Russen zu unterbinden. Zum Beispiel, ich glaube, es gab dieses Jahr 2 Angriffe auf diese Schmuggelflotte, die Shadow Fleet Tankers im Mittelmeer. Mhm. Und die Gerüchte oder die Idee ist, dass das ukrainische Militärgeheimdienste waren, die von Libyen aus angegriffen haben. Mhm. Es gab Gerüchte, dass in Mali die Tuareg-Rebellen und die Al-Qaida-Rebellen, die dort gegen Wagner vorgehen, und dort militärisch gewonnen haben, dass die unterstützt wurden vielleicht von den Ukrainern. Also wo auch immer auf der Welt russische Interessen, militärische Interessen, ob das jetzt diese Söldner waren, wie Wagner oder das Afrika oder die Schattenflotte oder andere Interessen, es könnte ein Ukrainer da sein. Mhm. Wir hatten in Syrien 2024, als Assad gefallen ist, Hayat Tahrir al-Sham hatte Kontakt zu den Ukrainern mit Drohnentechnologie. Mhm. Auch da russische Interessen mit Assad. Du bist gegen Assad, du bist gegen Russland in dem Moment. Zumindest hat der ukrainische Geheimdienst Interesse, mit dir zu reden.
Okay, was ich mich noch frage und was nicht ganz aufgeht in meinem Kopf, die Ukraine gesellt sich ja treu, sagen wir mal, ins westliche Lager, USA, NATO, ja. Europa und engagiert sich gegen Iran jetzt sogar auch. Natürlich aus Eigeninteresse, aber das hilft ja auch quasi dem westlichen Bündnis. Und zeitgleich aber vernachlässigen vor allem die USA ja ihre Unterstützung an die Ukraine. Also die Militärhilfen bleiben aus. Warum ist denn das so? Also gerade auch wenn man berücksichtigt, dass die Konflikte sich immer mehr verzahnen, da ist das irritierend.
Die große Geopolitik der Amerikaner ist ein bisschen schwierig zu verstehen. Ich habe mir das zusammengesetzt aus den Anhörungen als Elbridge Colby, als Untersekretär für Strategie und Politik im Verteidigungsministerium der Amerikaner. Die müssen ja vor den Kongress kommen, die müssen da 2 Stunden aussagen, da gibt's eine öffentliche Anhörung. Und was ich mir zusammenreime in dieser Idee ist, die USA sehen China als Bedrohung und nicht nur als jemand, der an sie rankommt, sondern als gleichwertigen Kontrahenten. Mhm. Und die Amerikaner haben Angst davor, dass russische Ressourcen und chinesisches Know-how zusammenarbeiten. Also kam die Idee auf, wir müssen die Russen von den Chinesen trennen. Und das machen wir nicht, indem wir mehr Konflikt mit den Russen suchen, sondern indem wir versuchen, Wladimir Putin zu bezirzen. Kennen die Zuhörer ja wahrscheinlich, wie Trump dann mit und über Putin spricht, als wäre es sein bester Freund.
Diese Bromance.
Genau, diese Bromance. Aber das ist der Versuch, ein bisschen Distanz zwischen Russland und China aufzubauen. Das ist sozusagen das, was wir öffentlich sehen auf der diplomatischen Seite. Mhm. Der zweite Aspekt darin ist, ganz wichtig für die Unterstützung der Ukraine sind diese Patriot-Abwehrraketen, die wir vorhin schon mal kurz angesprochen hatten. Ja. Die Amerikaner brauchen sie selber zurzeit. Die Golfstaaten sind Nutzer, Europa ist Nutzer und die Ukraine ist ein Nutzer. Und die Amerikaner müssen aber auch darüber nachdenken, wie viele sie davon im Pazifik brauchen, falls es zum Konflikt mit China kommt. Und es gibt zurzeit einfach nicht genug Patriot-Raketen. Und die Ukraine ist der Schauplatz, den die Amerikaner sozusagen abgewickelt haben, um auf sich selbst und den Pazifik zu konzentrieren. Und bis in ein paar Jahren die neuen Fabriken und die neuen Produktionslinien kommen und es mehr Patriots gibt, sind wir in dieser Phase, in der China, Russland, Iran und Nordkorea zusammen mehr Raketen bauen können, als wir abfangen können. Das müssen wir jetzt managen.
Kann man aber auch sagen, dass die USA eben auf andere Partner deshalb stärker setzen als eben auf die Ukraine oder die NATO? Das ist ja ganz unerheblich im Moment aus US-Sicht. Also dass sie vielleicht stärker auf die Saudis oder so setzen?
Genau, ja, absolut, absolut. Das ist absolut das, was hier passiert. Wir sehen es in Europa sehr, sehr drastisch, dass die Amerikaner, sagen wir mal, Anreize zu setzen, dass die Europäer mehr in Verteidigung investieren und dass die Europäer die Rechnung bezahlen für die Ukraine. Genau das Gleiche im Nahen Osten. Mhm. Deswegen reden die Amerikaner ja von Israel als ihrem Musterbeispiel von einem Verbündeten. Als jemand, der sich um seine eigene Sicherheit kümmert, der eigene Produktionsketten aufbaut und der im Zweifelsfall mit den USA zusammenarbeitet. Und das ist so ein bisschen das Modell, was sie auch von den Golfstaaten erwarten. Mhm. Ihr müsst mehr in Verteidigung investieren. Jetzt haben die Golfstaaten schon immer viel Geld in Verteidigung gesteckt, aber es gibt ja andere Aspekte, was Verteidigung bedeutet. Mhm. Und genau das versuchen sie halt auch. Die wollen, dass die arabischen Golfstaaten ihre Verbündeten, ihre Partner mehr übernehmen. Das hatten wir auch, als Trump gesagt hat, ihr müsst euch um die Straße und muss kommen. Ihr müsst das Öl sichern. Das haben wir alles gesehen. Und das Gleiche passiert auch in Asien, Südkorea, Japan. Genau die gleichen Diskussionen. Die Amerikaner wollen, dass ihre Verbündeten mehr tun.
Mhm. Stichwort Verbündete. Sascha, die USA haben ihre Beziehung zu ihrem Verbündeten Saudi-Arabien auf eine ganz neue Ebene gestellt, hat man den Eindruck. Erst gerade jetzt, vor einem Monat, wurde feierlich ein ziviles Atomprogramm in Riad unterzeichnet. Die USA erfüllten den Saudis damit einen lang gehegten Wunsch und lieferten oder versprechen, das nötige Atom-Know-how zu liefern.
Ja.
Steht auch das im Zusammenhang mit dieser Verzahnung der Konflikte Ukraine, Iran?
Ich glaube, das hat immer noch mehr mit der Lage im Nahen Osten zu tun. Aber wenn wir, was wir gerade gesagt haben, dass die Amerikaner wollen, dass ihre Verbündeten aktiver werden. Eine Idee darin ist ja auch zum Beispiel, die arabischen Verbündeten mit Israel zu verbinden. Also ja kein Geheimnis, die Amerikaner schon lange wollten, dass die Saudis und die Israelis ihre Beziehungen normalisieren. Und das zivile Nuklearabkommen und die F-35, der Tankkappenjet, waren immer zwei dieser Dinge, wo wir gesagt haben, hey, wir können das machen, aber ihr müsst die Beziehungen mit Israel normalisieren. Mhm. Und die Saudis, ich meine, dass die arabischen Staaten zurzeit ein großes Problem mit Israel haben, ist auch kein Geheimnis, versuchen sozusagen Konter dazu aufzubauen. Und das haben die Saudis dieses Mal gemacht mit Pakistan und der Türkei auf der militärischen Seite. Und dann sind die Amerikaner halt eingeknickt beim zivilen Nuklearprogramm.
Aber könnte es auch sein, dass einfach die Amerikaner da erwarten, dass die Saudis, wenn man ihnen da entgegenkommt und sie zur Atommacht vielleicht in Zukunft aufbaut, dass sie dafür sich beteiligen an US-Angriffen in der Region?
Interessanterweise, in derselben Woche haben die Amerikaner und die Saudis zusammen Luftangriffe auf den Irak gefahren. Also im Irak gibt es iranische Milizen, pro-iranische Milizen. Mhm. Die heißen Hashd al-Shaabi oder im Englischen Public Mobilization Forces. Die wurden 2014 gegen den Islamischen Staat ausgerufen, aber die sind über die letzten 10 Jahre zum großen Teil unter die Kontrolle des Irans gefallen. Und die haben auch Waffen von den Iranern bekommen und haben auf Saudi-Arabien und Kuwait geschossen. Und die Saudis und Amerikaner haben in derselben Woche, wie das Nuklearabkommen unterzeichnet wurde, diese gemeinsamen Luftschläge gegen diese pro-iranischen Milizen im Irak durchgeführt. Mhm. Also ja, es scheint schon eine Verbindung zu geben. Einfach, das wurde sozusagen auch öffentlich getestet und der Welt auch sozusagen zur Schau gestellt, dass das im gleichen Monat passiert ist.
Jetzt, der Krieg in der Ukraine und auch der Iran-Krieg ziehen sich ja ungewollt, kann man sagen, aus Sicht der Betroffenen, in die Länge.
Ja.
Und je deutlicher sich das abzeichnet, desto mehr suchen und brauchen die Kriegsparteien neue Verbündete. Und so wird der Kreis der beteiligten Länder eigentlich immer größer.
Ja, je länger und je mehr Technologien und je mehr Ressourcen betroffen sind, desto globaler wird dieser Krieg. Also ich spreche ja immer von China, Russland, Iran, Nordkorea schon zu Beginn. Und wenn wir die Ukraine mit den westlichen verbünden, sind wir schon bei 30 Staaten nur zu Beginn, ohne dass irgendjemand russische Söldner in 3, 4 afrikanischen Staaten sucht. Also ja, und dann, wir reden jetzt über das Mittelmeer, wir reden über russische Drohnen von Schattenflottenschiffen aus der Ostsee oder Nordsee. Also ja, desto länger es läuft, desto mehr Gebiete, Geografien, Staaten, Gruppen werden hineingezogen.
Kann man sagen, wir taumeln auf einen großen Krieg zu, so eine Art Gigakrieg, der Europa, Asien und den Golf umspannt, den eigentlich niemand wollte oder plante?
Ich denke eher, ich versuche es so zu konzeptionalisieren wie im Kalten Krieg.
Mhm.
Also wenn, sagen wir mal, Vietnam oder der Koreakrieg von 1950 bis 1953 oder der Vietnamkrieg in den 60ern und 70ern, der hat ja auch irgendwann konzentrische Kreise gesponnen. Und ich glaube, es wird erst ein Systemkrieg, wenn die Amerikaner und Chinesen gleichzeitig und auf dem gleichen Feld agieren. Solange es nur einer oder der andere ist, glaube ich, sind wir noch nicht in dieser Weltkriegslage, in diesem alles wird so zusammengezogen, wird verworren und versponnen innerhalb eines Krieges, wie sozusagen das europäische und das asiatische Kriegsfeld im Zweiten Weltkrieg.
Mhm.
Sondern eher wie im Kalten Krieg, dass immer nur einer gleichzeitig auf einem Feld agiert. Und das parallel. Das als systemischer Konflikt, aber die heißen Kriegshandlungen halt immer noch begrenzt sind.
Ja. Aber ist denn eine Lösung der einzelnen Konflikte möglich? Ich meine, wenn ganze Systeme dahinter stehen.
Schwierig. Ich glaube, die Amerikaner haben zum Beispiel unterschätzt. Die haben geglaubt, es ist einfach, den Iran zu stürzen. Russland hat geglaubt, ich meine, wir sind, was, 4,5 Jahre in seinem Drei-Tage-Krieg? Mhm. Das ist ja immer der Witz. Vier Jahre im Drei-Tage-Krieg Putins. Muss auch er sehen, dass er nicht, er hat noch nicht mal mehr die Ressourcen, die Manpower zurzeit, um die ukrainische Frontlinie im Osten zu zerbrechen, geschweige denn irgendeine Großstadt zu nehmen. Das Problem mit Kriegen ist, es kann immer passieren, dass irgendwann mal eine Frontlinie bricht oder dass irgendjemand aus dem Fenster geschmissen wird, ob es jetzt in Teheran oder in Moskau ist. Oder dass jemand die Midterm-Wahl in den USA verliert. Das Problem sind genau diese nichtlinearen Effekte. Ne? Also jeden Tag an einer Frontlinie wird gekämpft und du denkst, es passiert nichts, im Westen nichts Neues. Mhm. Und an einem Tag bricht halt ein ganzes System. Aber die sind unvorhersehbar.
Aber es hat einen Effekt für die Welt, dass immer mehr Ressourcen und Kräfte auch gebündelt sind in diesen zwei Kriegen, die Welt mit hineinziehen. Nur schon, weil eben Ressourcen, militärische Ressourcen auch im Westen zunehmend knapp werden.
Und weil wir in eine Welt kommen, wo wir wahrscheinlich mehr in Militär investieren müssen. Aber das bedeutet, dass irgendwo gespart werden muss. Mhm. Irgendein Budget in eines anderen Ministeriums, das nicht Verteidigung heißt, muss dann ja weniger bekommen. Und das werden auch Kämpfe innerhalb unserer politischen Systeme sein, wenn dann irgendwo an Bildung oder an Gesundheit oder am Sozialstaat gespart werden muss. Mhm. Und genau diese Kämpfe haben wir zurzeit eigentlich noch nicht wirklich. Gerade in Europa haben wir viel noch mit Schulden jetzt gemacht. Aber diese Debatten und diese inneren Kämpfe kommen auch noch auf uns zu.
Es ist zu befürchten. Ich danke dir ganz herzlich, Sascha, und liebe Grüße nach Bahrain.
Danke, danke, danke.
Ja, und das war NZZ Geopolitik, das große Ganze verstehen. Heute mit dem Militär- und Sicherheitsexperten Sascha Bruchmann von der IISS, dem International Institute for Strategic Studies. Mein Name ist Marlene Müller. Macht's gut und bis bald.